freue mich, euch alle zu sehen und wünsche mir von Herzen, dass der Himmel sich öffnen möge und der Heilige Geist uns berühren möchte, dass die Liebe Gottes uns anrührt und unsere Herzen fröhlich macht. Unser Predigtthema heute ist die Verheißung Jesu: Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. In ihrem Buch Diener des Evangeliums schreibt Ellen White: Übergeben wir Jesus unser Leben zu seinem Dienst, so können wir niemals in eine Lage kommen, für die Gott nicht schon Vorkehrungen getroffen hat. Das zu glauben fällt uns manchmal nicht leicht. Besonders dann, wenn Anfechtungen uns bedrängen oder Dinge in unserem Leben passieren, die wir nicht erwartet haben. Gott scheint uns dann so weit weg zu sein. Warum passiert mir das jetzt? Fragen wir uns. Aber im Grunde, ihr Lieben, ist Gott immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Ein schöner Gedanke, den wir im Herzen behalten sollten. Gott ist immer nur ein Gebet weit von dir entfernt. Nicht mehr, nicht weiter. Denn du bist ein Geliebter Gottes. Gottes Liebe verlässt dich nie. Es hat einmal jemand gesagt, durch das Beten wird mehr erreicht, als diese Welt sich träumen lässt. Mögen wir alle solche Gebetserfahrungen machen, die uns Gott näher bringen. In dieser Predigt möchte ich uns darin ein wenig ermutigen, Gott durch unsere Gebete immer näher zu kommen und den unendlich großen Reichtum seiner Segnungen zu erkennen, die er jeden von uns durch das Gebet schenken will. Besonders in unserer Zeit, wo die Zeichen in unserer Welt nicht viel Gutes verkündigen. Unser Predigttext ist dem uns bekannten Gleichnis Jesu vom Weinstock und den Reben in Johannes 15 entnommen, wo Jesus zu uns sagt: Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Diese Verheißung Jesu an alle seiner Nachfolger liest sich im Grunde wie ein Blankoscheck des allmächtigen Gottes, wo wir selbst den Betrag einsetzen können, den wir von ihm erhalten möchten. Das klingt geradezu unglaublich. Doch die reichen Schatzkammern des Himmels stehen tatsächlich dem Gläubigen offen. So hat es uns Gott in seinem Wort versprochen. Jesus denkt in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben an Menschen, die sich für die Nachfolge Jesu entschieden haben, so wie wir, die Jesus als Herrn ihres Lebens angenommen und es sich zur täglichen Gewohnheit gemacht haben, ihm ihr Leben zu übergeben, jeden Morgen neu, die mit Paulus sagen können: Ich bin mit Christus gestorben, ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ihnen gilt dieser Blankoscheck des Glaubensgebet: Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Doch haben wir es leider in unserer Welt nicht nur mit dem barmherzigen und liebevollen Gott zu tun, sondern auch mit seinem Gegenspieler. Über den schreibt Petrus wohl auch aus eigener schmerzhafter Erfahrung: Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Kurz nach dem Abendmahl, wo Petrus noch so selbstherrlich behauptet: Und wenn sie alle an dir Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus ihm erwidern muss, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und genauso geschah es dann auch, leider. Wie oft naht sich auch uns der Widersacher meist auf leisen Sohlen, damit wir es gar nicht merken. Von der letzten Gemeinde Jesu, kurz vor seinem zweiten Kommen, heißt es im Brief an die Gemeinde Laodicea: Du sprichst, ich bin doch reich, ich habe alles und brauche nichts. Und Jesus muss den Gläubigen erwidern, ähnlich wie dem Petrus damals: Und du weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich und arm und blind und bloß. Laodicea merkt es einfach noch nicht. Genau wie Petrus, als er noch mit innerer Überzeugung sagt: Ich werde dich nie verlassen und dich nie verleugnen. Ich denke, dass Petrus das in diesem Augenblick auch wirklich so gemeint hat. Das glaube ich. Und doch hat er noch in der gleichen Nacht sogar geschworen und einen Fluch ausgesprochen, dass er Jesus nicht kennt, nur um seine eigene Haut zu schützen. Deshalb wohl betet David in einer Art Misstrauen gegenüber sich selbst. Im Psalm 139: Erforsche mich, Gott, und erfahre, wie ich es wirklich meine, nicht wie ich es immer nur vorgebe zu meinen, so wie Petrus. Und wenn ich auf eigenen Wegen gehe und merke es gar nicht, so leite mich auf deinen Wegen. Denn Gottes Wort sagt uns, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Das heißt selbstsüchtig und egoistisch, von Jugend an. Das heißt, wir stehen immer in der Gefahr, ihr Lieben, unserem alten Ich mehr zu vertrauen als Gott. So wie Petrus und wie die Gemeinde Laodicea, zu der wir gehören. Deshalb brauchen wir alle göttliche Hilfe. Und das nicht nur einmal bei unserer Taufe, sondern jeden Tag. Denn unser Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe. Damals wie heute. Wenn ihr in mir bleibet, das war die erste Voraussetzung in der wunderbaren Verheißung Jesu im Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Deshalb sollten wir schon beim ersten Aufwachen an jedem Morgen unser Bewusstsein der Gegenwart Jesu widmen. Herr, führe du mich durch diesen neuen Tag, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir brauchen seine Gegenwart in jedem Augenblick unseres Lebens. Nur dann sind wir sicher. Denn wir haben alle einen argen Widersacher, der nur ein Ziel hat, uns von Jesus zu trennen. Das Ziel gibt er nie auf. Im Buch Der bessere Weg heißt es: Die schlechten Neigungen und Gewohnheiten, die uns beherrschen, uns alle, können wir aus eigener Anstrengung nicht überwinden. Aber Gott besitzt einen Himmel voller Segnungen, die er an jene austeilen möchte, die ernstlich seine Hilfe suchen. Und dann heißt es: Wer Gott in der Stille sucht und ihm seine Probleme vorträgt und ihn um Hilfe bittet, wird nicht vergeblich gebeten haben. Ich finde, das ist ein wunderbares Wort. Wenn wir Gott im Gebet unsere Probleme vortragen, die wir haben, und wir haben viele, und ihn um seine Hilfe bitten, dann wird das nie vergeblich sein. Nicht Religion, nicht Frömmigkeit machen uns zu einem Kind Gottes oder Bürger seines Reiches, sondern die persönliche Gemeinschaft mit Jesus. Und die geistliche Wiedergeburt, die er uns allen durch seinen Geist schenkt, weil wir ihn lieben und ihm vertrauen. So wie Jesus es in dem bekannten Nachtgespräch dem Pharisäer Nikodemus sagen musste: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus muss vielleicht auch uns hin und wieder unsere religiöse Werkgerechtigkeit wegnehmen oder unseren Stolz oder unsere Selbstgerechtigkeit, mit der wir möglicherweise unser Christsein leben. Einfach aus Tradition oder aus Gewohnheit und uns wieder unsere erste Liebe zu ihm schenken und mit der dazugehörigen Demut, ihr Lieben, und mit der dazugehörigen Abhängigkeit von ihm, unserem Heiland. Wie Jesus das durch seinen Geist an uns tun will, beschreibt uns der Prophet Hesekiel. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Dieses ich-bezogene und stolze Herz und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich habe manchmal den Eindruck, ihr Lieben, dass Gott uns viel mehr schenken will, als wir es in Anspruch nehmen, weil wir zu bescheiden sind oder einen zu kleinen Glauben haben. Gott will uns noch viel reicher beschenken. Es gibt viele Christen, die an die Bibel und an Jesus glauben, aber noch nie um die Taufe mit dem Heiligen Geist gebeten haben. In Lukas 11, Vers 13 fordert uns Jesus aber dazu auf: Ihr, die ihr arg seid, könnt doch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Lasst uns viel mehr um die Taufe mit dem Heiligen Geist bitten. Ohne den Heiligen Geist können wir Gott nicht näher kommen. Wir verstehen ihn auch nicht. Dem natürlichen, also dem nicht wiedergeborenen Menschen, ist es eine Torheit. Er kann es nicht begreifen, schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther. Mir erging es einmal ähnlich, wie es Nikodemus ergangen ist, dass ich diese geistliche Wiedergeburt erst viele Jahre nach meiner Taufe erlebt habe. Obwohl ich schon lange ein begeisterter Christ, Jugendleiter und Missionsleiter war, Jugendstunden und Predigten hielten, aber damals noch ohne geistlich wiedergeboren zu sein. Das ist also bei uns Christen durchaus möglich. Deshalb konnte Petrus zu seinem warmherzigen Jünger und Nachfolger Petrus sagen: Wenn du dich dermal einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Also auch Petrus folgte Jesus lange Zeit ohne eine geistliche Wiedergeburt zu haben. Vielleicht ist das ja auch bei uns so. Doch nur mit der geistlichen Neugeburt erfüllen wir die erste Voraussetzung der Verheißung Jesu: Wenn ihr in mir bleibet. Wir können nur in Jesus bleiben durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ohne ihn geht das nicht. Dann folgt da aber noch ein Und. Und meine Worte in euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Was meint Jesus nun damit, wenn meine Worte in euch bleiben? Ihr habt sicher schon mal die Formulierung Beten mit Verheißungen gehört oder gelesen. Gott hat uns in seinem Wort viele Verheißungen gegeben. Wenn wir nun im Glauben um die Erfüllung einer dieser uns von Gott gegebenen Verheißungen bitten, dürfen wir ganz sicher sein, dass er unser Gebet erhören wird. Denn es heißt, das ist unsere Zuversicht, die wir haben zu ihm, dass wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. In Johannes 1, Vers 9 steht zum Beispiel eine für unsere Erlösung zentrale Verheißung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Egal wie schwer oder wie groß unsere Sünde auch sein mag, wenn wir sie unserem Erlöser Jesus Christus in der Traurigkeit unseres Herzens bekennen, wird er sie von uns nehmen und uns sein weißes Kleid der Gerechtigkeit anziehen. So, als ob wir nie gesündigt hätten. Das hat Gott uns versprochen. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir nicht immer, aber Gott immer. Eine andere Verheißung lautet, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer mit Jesus lebt und ihn als Herrn seines Lebens angenommen hat, wird ewiges Leben und Anteil an der Herrlichkeit Gottes empfangen. Dieses Geschenk dürfen wir als Kinder Gottes schon jetzt und heute als eine freudige Gewissheit im Herzen tragen, so wie Jesus es von seinem Vater für uns erbeten hat. Vater, ich will, Hohepriesterliches Gebet, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Ich will das, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Es ist also nicht vermessen, als Nachfolger Jesu fest daran zu glauben, dass wir einmal ewig leben werden. Diese Gewissheit dürfen wir schon heute im Herzen tragen. Im Gleichnis vom Weinstock und den Reben gibt es auch noch den Vers 5, der in der Lutherbibel meist fettgedruckt steht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch dieser Vers 5 beginnt wie unser Leittext, wer in mir bleibet. Und dann anstatt und meine Worte in euch bleiben, sagt Jesus hier noch viel persönlicher und intimer, und ich in ihm bleibe. Und ich in ihm bleibe, der bringt viel Frucht. Beim Anlegen eines Weinbergs, ebenso wie bei jedem Garten, geht es doch letztlich immer um das Fruchttragen. Wer sich der Mühe unterzieht, einen Weinberg anzulegen, der möchte sich irgendwann an der Frucht des Weinbergs erfreuen. So sieht das wohl auch Gott. Das Gleichnis vom Weinstock und den Reben beginnt genau mit diesem Gedanken des Fruchttragens. Ich bin der rechte Weinstock, sagt Jesus von sich. Und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, das sind wir. Die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringe. Es geht also immer um das Fruchtbringen. So wie Jesus auf unsere Erde kam, um die Liebe seines Vaters zu offenbaren, so sollen wir als Nachfolger Jesu das Wesen unseres Heilandes sichtbar machen. Doch das können wir nur, wenn Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt und unser Leben bestimmen darf. Ich hörte einmal den Satz, der mir nicht mehr aus dem Sinn geht. Wenn Jesus uns anschaut, also dein Leben und mein Leben, dann möchte er etwas von sich selbst an uns sehen. Also von seinem Wesen, von seinem Charakter, von seiner Liebe, von seiner Geduld, von seiner Freundlichkeit. Als Jesus damals seine neutestamentliche Gemeinde gründete, zu der wir heute als seine Nachfolger gehören dürfen, hielt er bekanntlich die Bergpredigt. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden, diese Predigt Jesu wie einen Angriff auf ihre ehrgeizige und stolze jüdische Religion empfanden und sie deshalb ablehnten. Weshalb? Jesus beginnt seine Bergpredigt bei der Gründung seiner Gemeinde mit den Worten: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Jesus will damit sagen, seine wahren Nachfolger werden wenig von sich halten und sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, was die Pharisäer mit ihrer Frömmigkeit ja gerne taten. Deshalb lehnten sie auch Jesus ab. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also ganz anders als in unserer Welt, wo es die Machtmenschen, die Erfolgsmenschen sind, die das Sagen haben. Sanftmut, also der Mut und die Freude, anderen zu dienen, ist hier auf unserer Erde schon lange kein Ideal mehr. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Die Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht, nach der die Gläubigen hungern sollen, ist sein Wesen, ist seine Gesinnung, ist sein Charakter. So wie Jesus von sich sagt: Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Auch etwas, was uns nicht gerade angeboren ist, anderen zu dienen. Auch die weiteren christlichen Tugenden, die Jesus noch aufzählt, empfinden wir nicht als Leckerbissen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wenn wir diese Worte Jesu aus der Bergpredigt hören oder lesen, fragen wir uns: Wie können wir so werden? Wie können wir so werden? Wir erkennen die ganze Tiefe und Bedeutung der Worte Jesu, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so fromm, religiös, kann er das Reich Gottes nicht mal sehen. Denn von Natur aus sind wir nicht so, sondern meilenweit davon entfernt. Und was noch viel schlimmer ist, wir können uns aus eigener Kraft nicht verändern und so werden. Zum Beispiel durch ein frommes Leben. Das klappt nicht. In Johannes 14, Vers 23, gibt uns Jesus einen weiteren Hinweis. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Jesus sagt, und wir. Also Jesus und sein Vater werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich finde, Gott geht hier sehr weit. So weit gehen wir Menschen nicht einmal mit unserem Ehepartner oder mit unseren Kindern. Und wir werden zu ihm kommen, sagt Jesus, und Wohnung bei ihm machen. Gott will durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Der lebendige und allmächtige Gott will in uns wohnen. Denn nur er ist in der Lage, diese Veränderung unseres Wesens zu bewirken. Das meint Jesus, wenn er sagt: Ohne mich könnt ihr fast nichts tun. Nein, könnt ihr nichts tun. Ihr könnt euch selber nicht durch Frömmigkeit verändern. Bei den 7 Sendschreiben Jesu an seine Gemeinde in der Offenbarung, ihr kennt sie, fällt zum Beispiel auf, dass im Brief an die vorletzte Gemeinde Philadelphia es heißt: siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie schließen. Die Gläubigen zu Philadelphia hatten zu Jesus hin eine offene Tür, sodass Jesus in ihnen wohnen konnte. Bei der letzten Gemeinde Laodicea, zu der wir gehören, ist die Situation offensichtlich anders. Hier schreibt Jesus, ich stehe vor der Tür, also vor der verschlossenen Tür, und klopfe an. Gerade seine Brautgemeinde Laodicea, die letzte, lässt Jesus offensichtlich vor der Tür stehen. Sonst würde er nicht sagen, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wie das bei mir oder bei dir ist, das können wir nur jeder für uns persönlich beantworten. Ist meine Herzenstür zu Jesus offen oder ist sie verschlossen? Gottes Liebe ist so groß, dass er niemand aufgibt, auch Laodicea nicht. Deshalb heißt es in seinem Brief an seine letzte Gemeinde, Offenbarung 3,20, wenn jemand meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, also die verschlossene Tür meines Herzens, zu dem werde ich eingehen, hineingehen und das Freundesmahl, das ist das Intimste im Orient, mit ihm halten und er mit mir. Jesus bzw. der Heilige Geist ist immer der höflich Anklopfende und wartet, dass wir ihm unsere Herzenstür öffnen, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Die Worte des Vaters, die zu Jesus am Jordan gesprochen wurden, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, schließen im Grunde die ganze Menschheit mit ein. Die himmlische Tür zum Thron der Gnade ist für jeden Menschen auf dieser Erde offen, Tag und Nacht. Die gleiche Stimme, die zu Jesus nach seiner Taufe am Jordan sprach, spricht auch zu uns. Komm, du mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Da spricht der Vater auch zu dir und zu mir. Komm, du mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Doch unsere Herzenstür täglich zu öffnen, das ist ganz allein unser Part. Deiner und meiner. Jesus und sein Geist werden es nie mit Gewalt tun und uns in irgendeiner Form dazu zwingen. Er wartet, bis wir es tun und ihm unsere Herzenstür öffnen. Weißt du nicht, erinnert uns Paulus, dass es immer Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr bewegt. Nie Angst, nie Furcht, nie Gewalt. Es ist immer Gottes Liebe, die um uns wirbt. Einen anderen Weg wird er nie, nie wählen. So ist Gott. Gott ist Liebe. Wir haben vorhin schon den Satz gehört, wenn wir manchmal in unserer Not und Angst ausrufen, Gott, wo bist du? Wo bist du, Gott? Dass Gott tatsächlich nur ein Gebet weit von uns entfernt ist. Nur ein Gebet weit, nicht weiter. Ich werde bei euch sein alle Tage und alle Nächte bis an der Weltende. Das hat uns Jesus versprochen. Jedem von uns. Gott ruft uns jeden Tag zu, bittet, so wird euch gegeben. Jedes aufrichtige Gebet wird beantwortet. Vielleicht nicht immer in der von uns gewünschten Weise oder zu der von uns erwarteten Zeit. Aber Gott hat versprochen, die Erhörung kommt in der Weise Und in der Zeit, zu der Zeit, wie es am besten unseren Bedürfnissen entspricht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott jeden von uns liebt und immer nur unser Bestes will. Ich möchte schließen mit einem Satz aus dem Schatzkammer der Zeugnisse, wo es heißt: Nicht ein einziges Gebet eines Christen geht verloren. Nicht ein einziges Gebet eines Christen geht verloren. Jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet und jedem Anklopfenden wird aufgetan. Das sollte uns Mut machen, mehr und intensiver die Gemeinschaft mit unserem Heiland im Gebet zu suchen. Dann wird sich sein Wort an uns immer mehr erfüllen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Der Herr segne uns in dieser wunderbaren Nachfolge Jesu. Amen.